Unter uns sind ja auch einige, die sind alt genug, um sich noch an die 90er Jahre zu erinnern. Da lief im Fernsehen eine TV-Sendung, bei der die Kandidaten vor drei Toren standen. Und hinter genau einem Tor verbarg sich ein toller Preis, zum Beispiel ein Auto, eine Luxusreise oder sowas. Und hinter den anderen beiden Toren wartete jeweils ein billiger Trostpreis, der sogenannte Zonk. Das war dann so ein Plüschtier. Also ein Hauptpreis und zwei Nieten. Und oft lief das Spiel wie folgt ab. Der Kandidat sollte irgendein Tor wählen, aber das Tor blieb zunächst verschlossen. Der Moderator ist dann zu einem der beiden anderen Tore gegangen, hat es geöffnet und zum Vorschein kam ein Zonk. Und dann wurde dem Kandidaten eine letzte Frage gestellt. Wollen Sie bei Ihrem Tor bleiben oder zu dem anderen verschlossenen Tor wechseln? Und im Hintergrund haben dann einige im Publikum zu rufen, wechseln, wechseln. Andere haben geschrien, nein, bleib bei Tor 1. Und viele Zuschauer meinen irrtümlich, dass die Siegchancen gleich sind, egal wie man sich entscheidet. Und wenn ich das richtige Tor habe am Anfang und jetzt wechsle, dann verliere ich. Wenn ich jedoch anfangs ein Tor mit Zonk habe und jetzt wechsle, ja, dann würde ich gewinnen. 50-50 also? Nein, in Wirklichkeit gewinnt man mit Zweidrittel Wahrscheinlichkeit, also mit fast 67%, wenn man seine anfängliche Entscheidung ändert und wechselt. Warum ist das so? Überleg mal, anfangs hast du eins von drei Toren gewählt. Und die Chance, gleich am Anfang richtig zu liegen, beträgt auch nur ein Drittel. In zwei Drittel der Fälle hast du anfangs ein Tor mit Zonk gewählt. Aber wenn du wechselst, dann wechselst du ja zu dem Tor mit dem Hauptpreis und gewinnst in diesen zwei Dritteln der Fälle diesen Hauptpreis. Nun, genug der Mathematik heute Morgen. Die Entscheidungen des Lebens sind häufig komplizierter und lassen sich nicht in mathematische Formeln fassen. Gleichzeitig sind die Entscheidungen des Lebens viel weitreichender. Ich meine, was passiert denn Schlimmes, wenn man in einer Spielshow im TV verliert? Das Leben geht weiter. Aber es geht aufgrund von Entscheidungen weiter, die vor vielen Jahren in der Vergangenheit mal getroffen wurden. Und die Entscheidungen, welche wir heute treffen, sie werden uns viele Jahre unseres Lebens begleiten. Hat Abraham immer richtig entschieden in seinem Leben? Heute haben wir in der Schriftlesung gehört, wie er und Lot sich getrennt und entschieden haben, in welche Richtungen sie jeweils weiterziehen. Lasst uns aber noch mal einen kurzen Rückblick wagen. Zu Anfang hat Abraham die Entscheidung getroffen, auf Gottes Ruf hin sein sesshaftes Leben aufzugeben und fortan als Nomade zu leben. Er hat entschieden, sich von Gott zeigen zu lassen, wo es lang geht. Diese Entscheidung, die konnte vielleicht nicht jeder nachvollziehen oder in vollem Maß mittragen, aber diese Entscheidung war richtig. Abrahams Vater, erinnert ihr euch, Terach, er ist dann nur halb mitgegangen, bis zur Stadt Haran. Dort wollte er wieder sesshaft werden. Und erst nach Terachs Tod ging die Reise für Abraham weiter. Die Entscheidung weiterzugehen, die war richtig. Sie war eine Entscheidung des Glaubens. Aber weil dieser Entscheidung Kompromisse vorausgingen, weil Abraham auf die Entscheidung seines Vaters gewartet hat, wurden wertvolle Jahre verschenkt. Dann berichtet uns Kapitel 12 in 1. Mose noch von einer Hungersnot, die im Land Kanaan ausbricht. Und Abraham ist von diesem verheißenen Land Kanaan hinunter nach Ägypten gezogen, denn dort gab es Nahrung. Abraham zieht dorthin, aber ohne Gott um Rat zu fragen. Und hier trifft er eine Entscheidung aus Angst und nicht aus Glauben. Er gibt seine Frau Sarai als Schwester aus. Er hat Angst, dass man ihn tötet, um ihm die Frau wegzunehmen. Zu seiner Beschämung geht die Geschichte gut aus. Man muss das so sagen. Er bekommt Sarai nicht nur zurück, sondern zieht auch mit vermehrtem Reichtum wieder hinauf nach Kanaan. Gott hat ihn gerettet, obwohl er so schlecht entschieden hat. Haltet mal für einen Moment inne, überlegt mal, welche Lektionen hättet ihr daraus gezogen? Etwa die, egal wie ich entscheide, Gott boxt mich aus der Situation raus. Ich gehöre ja zu Jesus und bin ein Kind Abrahams. Bestimmt können wir alle auf Entscheidungen zurückblicken, die im Nachhinein nicht viel Glauben beinhaltet haben. Und dennoch war Gott gnädig. Dennoch ging das Leben nicht total schief. Aber ich hoffe mal, jeder von uns sieht in solchen Erfahrungen auch eine Lebenslektion. Vielleicht blickst du auf frühere Beziehungen zurück, die schiefgegangen sind, aber dennoch bist du heute hier und damit auch bereit für neue und bessere Entscheidungen. Was hat Abraham getan nach all dem? Die Antwort ist simpel. Er betet Gott an. Ich lese nochmal aus Kapitel 13 von 1. Mose, die Verse 3 bis 4. Und er, Abraham, kam auf seinen Nomadenzügen von Süden her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, da sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, welchen er in der ersten Zeit gemacht hatte. Und Abraham rief da selbst den Namen des Herrn an. Also wir sehen, immer wenn er durch das verheißene Land zieht, baut er Altäre. Aus seiner Zeit in Ägypten lesen wir nichts von Anbetung. Aber nun findet Abraham zurück zu einem Leben der Anbetung. Einem Leben in Abhängigkeit von dem einen Gott, der ihn gerufen hat. Zurück zur ersten Liebe. Zurück zu den Wurzeln. Denkst du manchmal an die frühen Jahre deines Christseins zurück? Wo alles noch so neu, so frisch war? Ich mache das manchmal. Ich konnte es damals kaum erwarten, die nächste Bibelstunde, den nächsten Hauskreis zu erleben, zusammen zu sein, sogar am Sonntagnachmittag und am Abend. Aber dann irgendwie ist der Alltag gekommen und er kam auf verschiedene Art und Weise. Er kam manchmal in Form von schlaflosen Nächten, als die Kinder klein waren. Er kam für manch andere in Form von Überstunden und Weiterbildungen. Die Zeit in geistlicher Gemeinschaft, sie war schon noch da, aber nicht mehr so im Umfang wie zu Anfang. Das war ein ganz langsamer Prozess, das geschah nicht von heute auf morgen. Einige sind auch umgezogen, einige sind hierher gezogen, dann sind wir auch als Gemeinde umgezogen. Wisst ihr noch, was das für ein Kraftakt war? Neue Beziehungen wurden geknüpft, andere Beziehungen sind eingeschlafen. Im Lockdown haben wir uns dann auch ein bisschen aus den Augen verloren, auch wenn wir uns per Bildschirm sehen durften. Aber dennoch, auch wir können immer noch das tun, was Abraham tat, als er zurückkam aus Ägypten. Gott ist nicht weggezogen. Seine Wahrheit, seine Verheißungen haben sich nicht geändert. Wenn ich mir den Abraham dort an seinem Altar zwischen Bethel und Ai kniend vorstelle, dann sehe ich einen Abraham, der von Gott gezeigt bekommt, dass es immer noch möglich ist, gute Entscheidungen zu treffen. Dass es immer noch möglich ist, zu glauben und zu hoffen. Auch wenn die Entscheidungen der Vergangenheit natürlich ihre Nachwirkungen haben. Jetzt können Entscheidungen für die weitere Zukunft getroffen werden. Eine Entscheidung aus der Vergangenheit schleppt Abraham bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte mit sich. Nämlich seinen Neffen Lot. Obwohl Gott einst gesagt hatte, Abraham solle sein Vaterhaus zurücklassen, hat er damals doch noch jemanden mitgenommen, den Sohn seines verstorbenen Bruders. Und nun kommt es zwischen den beiden zum Konflikt. Beide sind in Ägypten reich geworden und besitzen große Viehherden, für die es allmählich zu eng wird. Ich finde es interessant, wie das in Kapitel 13, Vers 6 beschrieben ist. Das Land mochte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Sicherlich, das meint doch, dass es nicht genug Platz gab. Aber wir sehen letztendlich, dass es die Hirten von Lot sind, die sich mit den Hirten von Abraham nicht vertragen. Sie müssen sich trennen. Aber wer geht wohin? Dass Abraham seinem Neffen die Wahl überlässt, ist schon erstaunlich. Hatte Abraham diesmal keine Angst, den Kürzeren zu ziehen? Und es ist ja mehr als ein, wenn du Tor 1 nimmst, nehme ich Tor 2. Mal sehen, wer von uns beiden mehr Glück hat. Nein, es ist ja vielmehr so, dass die Tore weit offen stehen. Hinter dem einen Tor sieht man fruchtbares Land mit blühenden Städten an den Ufern des Jordanflusses. Hinter dem anderen Tor wartet die Einöde. Man könnte sagen, der Zonk. Und obwohl genau zu sehen ist, wo es mehr zu holen gibt, überlässt der alte Abram seinem Neffen die Wahl. Der entscheidet sich, na klar, nicht für den Zonk, nicht für ein Leben in der Einöde. Wir lesen, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Jordanaue. Lot wandelt im Schauen. Lot erwählt sich das, was gut aussieht. Und dieses Tal, wird uns berichtet, erinnerte entfernt sogar an den Garten Eden. Kann man dem jungen Mann irgendwelche Vorwürfe machen? Wir hätten doch auch so entschieden, oder? In der Tat ist das Leben voller Entscheidungen, von denen man so spontan gar nicht sagen kann, dass sie offensichtlich Sünde sind. Lot verstößt ja nicht gegen ein Gebot des Herrn. Aber unser Text macht eine merkwürdige Andeutung. Lot, so heißt es, schlägt seine Zelte in der Nähe von Sodom auf. Die Leute dort werden als schlecht und sündhaft bezeichnet. Aber das muss nichts heißen. Eventuell kann Lot ja sogar dort Zeuge sein für den wahren Gott. Nun, wir verlieren ihn ab dem Punkt eine Zeit lang aus den Augen. Stattdessen wendet sich Gott Abraham zu und er sagt, hebe deine Augen auf und schau dich in alle Himmelsrichtungen um. Das Land will ich dir und deinen zahlreichen Nachkommen schenken. Das ist Zukunft. Und die kann man nur mit den Augen des Glaubens sehen. Abraham lebt im Glauben, nicht im Schauen. Und was macht er? Er baut wieder einen Altar und betet Gott an. Übrigens, das ist etwas, das lesen wir von Lot nie. Aber das muss nichts heißen. Wir wollen nicht vorschnell über Lot urteilen. Dann aber kommt der Krieg ins Jordantal. Eine merkwürdige Konstellation von Königen kämpft gegen andere Könige und Lot, der dort wohnt, gerät mit seiner Familie zwischen die Fronten. Inzwischen berichtet uns der Text, dass Lot nicht mehr nur in der Nähe von Sodom lebt, sondern in Sodom. Und als Abraham davon erfährt, ist es für ihn selbstverständlich, seinem Neffen zu helfen. Die Befreiungsaktion gelingt auch. Aber wir suchen im Text vergebens nach einer Andeutung, dass Lot sich für die Rettung bedankt hätte. Vielleicht hat er das gemacht, aber wir lesen nichts davon. Wir lesen, dass jemand anders sich bedankt, der König der Stadt Sodom. Aber interessant ist Abrahams Reaktion. Er verzichtet ein zweites Mal. Er verzichtet auf Wohlstand. Er lehnt es ab, sich an irgendwelcher Kriegsbeute zu bereichern. Nur von Gott selbst soll sein Lohn kommen. Kein Dank von Lot. Keine Entschädigung für die gefährliche Befreiungsaktion. Aber nun tritt eine mysteriöse Figur ins Rampenlicht. Ein Mann, der sich König der Gerechtigkeit nennt, auf Hebräisch Melchisedek. König von Salem, Priester des höchsten Gottes wird er genannt. Und er hat was für Abraham. Brot und Wein. Wichtig, Brot und Wasser waren damals die normale Verpflegung für Soldaten. Während Brot und Wein für Könige bereitgestellt wurden. Ist das also Abrahams Lohn für all seine Mühe? Wir lesen nicht, dass Abraham sich benachteiligt fühlt. Er gibt Melchisedek sogar den 10. Teil von all seinem Besitz. Wichtig, ohne dass man ihn dazu aufgefordert hätte. Und gleichzeitig hat Abraham nicht mal einen Schnürsenkel von der ganzen Kriegsbeute genommen. Und ich sehe eine wichtige Lektion. Wer glaubt, ist reich beschenkt. Und was haben wir vorhin zu uns genommen? Brot und Wein. Diese Feier bedeutet anderswo nicht viel. Aber eine kleine Gruppe von Glaubenden hält daran fest, dass sie reicher ist als alle anderen in der Welt. Reich durch Christus und durch Christus mit Abraham und mit seinen Verheißungen verbunden. Wird unser Tun in dieser Welt überhaupt wahrgenommen? Ich denke, das Mahl des Herrn liefert einen Teil der Antwort. Gott sieht uns und er ist unser Lohn. Lot übrigens, der wird später, viel später, ein weiteres Mal gerettet werden müssen. Und erst mehrere Kapitel später in der Genesis-Geschichte wird klar werden, dass seine Entscheidung von einst doch nicht so gut war. Erst im Nachgang sehen wir in Lot einen Menschen, der zwar glaubte, der aber die Welt mehr liebte als die Verheißungen Gottes. Und in ganz kleinen Schritten hat ihn das ins Unglück geführt. Erst zeltet Lot in der Nähe Sodoms, dann wohnt er in Sodom und zuletzt in Kapitel 19 werden wir ihn im Tor von Sodom sitzen sehen. Er bekleidet offenbar das Amt eines Ratsmitgliedes in der Stadt. Und als ihn dann die Boten Gottes aus der Stadt evakuieren, weil Gott die Stadt vernichten will, wir wissen, dann bleibt sogar dann noch seine Frau auf der Strecke, weil sie zurückgeblickt hat. Und ich denke, Lot hat auch zurückgeschaut. Er hat nicht nach Sodom zurückgeschaut, sonst wäre, ja, sonst hätte ihn das gleiche Schicksal ereilt wie seine Frau. Aber ich glaube, Lot hat zu jenem Tag zurückgeschaut, als er da stand und sein Onkel ihn wählen ließ. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Wir können zurückblättern in unserer Bibel, ne? Aber die Zeit selber lässt sich nicht zurückdrehen. Wir müssen mit den Folgen von Entscheidungen leben, die wir früher getroffen haben. Und wichtig, mit den Entscheidungen von heute prägen wir unser Morgen und sogar schon unser Übermorgen. Und nicht nur unser Leben, sondern auch das von nahestehenden Menschen beeinflusst das. Wenn du Kompromisse machst, andere werden deinem Beispiel folgen. In kleinen Schritten. Schritte, die man einzeln nicht als falsch oder sündhaft bezeichnen könnte, aber viele kleine Schritte führen irgendwann auch zu einem Ergebnis. Karriere machen oder zu Hause bleiben, heiraten oder nicht heiraten, die Wahl des Wohnortes, man kann nicht immer sagen, was klar richtig ist und was nicht. Aber wisst ihr, was man sehen kann? Man kann sehen, ob jemand bei seinen Entscheidungen Altäre baut. Oder nicht. Man kann sehen, ob jemand im Hier und Jetzt lebt oder ob jemand auf Gott vertraut. Wir haben die Wahl, ob wir auf die Lebensentwürfe anderer blicken oder ob wir bereit sind, für andere da zu sein, vor allem dann, wenn ihre Lebensentwürfe scheitern. Wir lesen nie, dass Abraham dem Lot Vorwürfe gemacht hat. Er hilft ihm. Er steht ihm bei. Und er ist uns da ein großes Vorbild. Und wir sehen auch noch etwas. Wir sehen, was im Herz eines glaubenden Menschen vor sich geht. Einem Mann wie Abraham, dem Menschen leid tun, die durch ihre falschen Entscheidungen in einer Misere leben, die inmitten von Gottlosigkeit leben. Der Abraham, von dem man anfangs hätte meinen können, er hätte sehenden Auges den Zong entgegengenommen. Er steht eines Tages da und er verhandelt mit Gott über das Schicksal der gottlosen Stadt Sodom, nachdem er erfahren hat, dass Gott diese Stadt vernichten will. Und er redet zu Gott und sagt, Kapitel 18, Abvers 23, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht möchten 50 Gerechte in der Stadt sein. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Es sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten mit dem Gottlosen tötest, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Der aller Welt Richter ist, sollte der nicht Recht richten. Und dieses Gespräch zieht sich alle Weile hin und Abraham handelt Gott herunter auf 45, auf 40 Gerechte, auf 30, 20 und schließlich auf 10. Schließlich sind es dann weit weniger als 10 Leute, die aus Sodom gerettet werden. Und als Abraham wenige Tage später Richtung Sodom blickt, sieht er nur noch den Rauch, der aus den Trümmern von Sodom aufsteigt. Das Letzte, was wir von Lot lesen, ist, dass er Zuflucht in einer Höhle findet. Und was dort geschieht, wollen wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Die Wüste, die Einöde, in der Abraham lebt, ist die nicht im Vergleich dazu jetzt ein sehr, sehr schöner Ort? Das sah anfangs nicht so aus, ne? Aber vor allem ist das jetzt wirklich ein schöner Ort, weil Gott über diesem Ort Verheißungen ausgesprochen hat, die so gut klingen. Sie klingen ein bisschen wie, die Letzten werden die Ersten sein. So sah das am Anfang nicht aus, ne? An jenem Tag, wo Abraham und Lot verhandelt haben, wer wohin geht. Stell dir für einen Moment dein zukünftiges Selbst vor, wie es zurückblickt auf die Zeit jetzt. Wird es eine gute Wahl getroffen haben? Petrus schreibt gegen Ende seines Lebens, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Und sein Tipp lautet, wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort, Und ihr tut wohl, darauf zu achten, als ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Die Geschichte von Abraham und Lot, wie sich ihre Wege trennen. Ich denke, wir werden sie noch oft vor Augen haben. Es ist frustrierend zu sehen, wie Lots Entscheidung sich heutzutage oft wiederholt, trotz aller Vorwarnzeichen. Menschen machen, was sie wollen. Aber es gibt die Entscheidung eines Menschen, die du direkt beeinflussen kannst, ohne Umwege. Und das ist deine eigene. Vergessen wir es nie. Mit Gott haben wir keinen Zonk gezogen. Treffen wir eine gute Entscheidung. Amen.